In der heutigen 1:1 mit Dana Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Christina darüber, was die Depression ihres Sohnes mit ihr zu tun hat.
Ich habe einen Sohn, der ist 14, der Nico, und der hat eine Depression so seit einem guten Jahr und hat sich auch sehr zurückgezogen und sehr isoliert. Und ich sehe ja schon, dass ich damit auch zu tun habe und gucke gerne so aufs System und gucke nicht nur bei ihm, sondern gucke so, was ist denn das für Ursachen und was kommt von mir. Insofern sind mir sehr viel Parallelen zu mir selbst aufgefallen, auch zu meiner eigenen Kindheit, meiner eigenen Jugend. Und ich habe das Gefühl gekriegt, er baut irgendwie alles nach, was ich vorher gemacht habe.
Was für ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Christina hat die Frage, was die Depression ihres Sohnes mit ihr zu tun hat. Und in dem ausführlichen Gespräch stellt sich heraus, dass es ganz viele Bereiche oder ich sag mal Baustellen gibt, die man sich angucken könnte, die mit reinspielen in die Situation. Und dennoch konzentriere ich mich in dem Gespräch darauf, dass sie direkt anfangen kann zu arbeiten in kurzer Zeit zu der Beziehung oder mit der Beziehung zu ihrem Sohn, damit sie wieder Kontakt aufnehmen kann, vielleicht eine Tür öffnet für eine tiefere Verbundenheit, um ihm zu ermöglichen, sich zu öffnen und rauszukommen. Und gleichzeitig gibt es einige Felder, die sichtbar werden, die auch spannend sind, wie die damit zusammenhängen zwischen ihrem Partner, also dem Vater von Nico, von ihrem Sohn, mit dem sie lange nicht mehr zusammen ist, von der Trennung, von dem zweiten Sohn, von den beiden, der da noch mit drin hängt, von der Vergangenheit und wie sie sich gestaltet hat. Da ist wirklich, wirklich viel drin. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz gigantisch viele Erkenntnisse und Freude mit dieser Folge. Aber ganz kurz noch in eigener Sache. Und zwar haben wir entschieden, die Tür für Bewerber für die Ausbildung noch einmal zu öffnen. Wir sind gerade mittendrin noch in der Bewerbungsphase mit allen denjenigen, die auf der Warteliste sind oder waren. Aber es zeichnet sich ab, dass noch ein paar Plätze frei sein werden. Und deshalb öffnen wir die Tür noch mal noch aus und haben uns auch entschieden, noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen in das Thema Ausbildung, weil wir natürlich bisher sehr wenig Informationen über die Ausbildung überhaupt rausgegeben haben. Und deswegen werde ich am 31. März abends ein Infowebinar geben. Also es geht wirklich konkret um die Ausbildung. Ich erzähle dir, wie läuft die Ausbildung ab, wie arbeiten wir, was passiert an den Wochenenden, den Deep Dive Sessions, den Supervision Sessions, wie ist die Ausbildung aufgebaut, was lernst du auch nicht, was ist die Grundlage meiner Methode, wieso habe ich die Ausbildung so konzipiert, wie ich sie konzipiert habe, und vieles, vieles mehr. Wir können uns kennenlernen, du kannst alle deine Fragen stellen. Also wenn du Bock hast, sei dabei. Wenn du da keine Zeit hast, aber dich das interessiert, melde dich trotzdem an. Wir schicken dir die Aufzeichnung. Das Ganze ist kostenlos, und anmelden kannst du dich auf ichgold.de/Ausbildungsinfo. ichgold.de/Ausbildungsinfo. That's all. Lass uns reinstarten. Sag mal, was ist das Thema? Was ist das, was dich beschäftigt, was du gerne anders haben willst, was dich hierher bringt? In Kürze, und welche Frage müsstest du stellen, um da rauszukommen, um das zu untersuchen?
Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also ich habe einen Sohn, also eigentlich habe ich zwei Söhne, aber es geht um einen. Ich habe einen Sohn, der ist 14, der Nico, und der hat eine Depression so seit einem guten Jahr und hat sich auch sehr zurückgezogen und sehr isoliert. Mhm. Und ich habe festgestellt, also ich möchte ja dann auch bei mir gucken, bei mir arbeiten. Also ich habe auch viel geguckt. Also dann in der Zeit habe ich auch angefangen, Kurse bei dir zu machen, weil mir das eine Familientherapeutin einen Link von dir geschickt hat und so. Und ich sehe ja schon, dass ich damit auch zu tun habe und gucke gerne so aufs System und gucke nicht nur bei ihm, sondern gucke so, was sind das für Ursachen und was kommt von mir. Insofern sind mir sehr viel Parallelen zu mir selbst aufgefallen, auch zu meiner eigenen Kindheit, meiner eigenen Jugend. Und ich habe das Gefühl gekriegt, er baut irgendwie alles nach, was ich vorher gemacht habe. Und insofern war meine Fragestellung eigentlich, was ist mein Anteil an Nikos Depression, damit ich da, was ich tun kann, er muss ja auch was tun, aber damit, was ich tun kann, von meiner Seite quasi aufgelöst kriege.
Ja, Total schön. Also erstmal voll gut, dass du da so rangehst und dass du da so selbstverantwortlich nach vorne gehst. Das ist total schön, weil meistens fangen die Eltern dann ja an, eher am Kind rumzudoktern. Und das ist halt voll, der ist auch total verständlich, machen wir alle auch. Es ist auch schwer, das nicht zu tun. Deswegen ist es aber total schön, dass du da so selbstverantwortlich irgendwie mit reingehst. Ich sehe, das berührt dich schon sehr.
Ja, ich weiß auch, dass wir wahrscheinlich tief gehen werden, dass ich bestimmt irgendwann anfange zu heulen. Das ist auch gut. Also ich weiß, dass wir bestimmt an unschöne Sachen rankommen, aber ich weiß, da muss ich auch ran und da muss ich arbeiten. Das ist ja nicht immer schön, wenn man an die Sachen rangeht, die bearbeitet werden müssen, aber trotzdem geht es einem dann ja danach besser.
Ja, super gut. Vielen Dank für deinen Mut erstmal. Richtig cool. Lass uns doch mal einmal ganz kurz noch mal ein bisschen links und rechts gucken, damit ich weiß, worum es tatsächlich geht. Nico ist 14. Er hat noch einen Bruder oder noch ein Geschwisterkind?
Er hat einen Bruder, der ist 12. Der wohnt jetzt im Moment nicht mehr bei uns. Also der Vater und ich, wir leben getrennt. Der lebt auch relativ weit weg. Der ist jetzt 500 Kilometer entfernt weggezogen. Okay. Und Nikos kleiner Bruder ist dann zum Papa gezogen. Also wir haben im Moment so die Wohnsituation, dass Nico und ich hier wohnen und sein Bruder und sein Vater wohnen halt ein ganzes Stück entfernt. Seit einem knappen halben Jahr, also seit Oktober.
Okay, also seit einem halben Jahr ist dein Vater, ist dein Sohn, der Kleine, ausgezogen, zu seinem Vater gezogen und die sind auch dann parallel direkt zu dem Zeitpunkt weggezogen.
Also sein Vater ist schon 2 Monate vorher nach Halle gezogen und er ist dann hinterher gezogen quasi. Sein Vater musste sich da erstmal so ein bisschen einrichten und etablieren und dann, als dann quasi eine Wohnung da war und alles so war, dass der Thema nachziehen kann, ist er dann 2 Monate später hinterher gezogen.
Okay, und seit wann seid ihr getrennt?
Quasi schon immer. Also so offiziell seit 2009, würde ich sagen. Ende 2009.
Okay, warte mal, das ist schon ganz kurz. Wir haben 2022, das sind dann 13 Jahre?
Ja.
Also ihr wart getrennt, bevor der Kleine gekommen ist?
Nee, kurz danach. Also der war 8 Monate.
Okay.
Wobei es auch immer so ein bisschen schwammig war. Also wir hatten keine so enge Beziehung, sagen wir es mal so. Es war eher so ein bisschen Oberflächen. Wir haben halt zusammen gewohnt wegen der Kinder, aber es war nie so eine harmonische Beziehung oder so eine enge Beziehung.
Okay.
Und wir haben dann aber quasi, als der Kleine 8 Monate alt war, haben wir dann beschlossen, dass wir uns richtig trennen und sind auseinandergezogen.
Okay, und wie ist eure Beziehung zueinander?
Schwierig und angespannt im Moment. Also es war so, dass da sehr viel hin und her war. Er ist dann halt ausgezogen, ich auch in eine andere Wohnung. Dann haben wir erstmal getrennt gewohnt, aber wir haben danach noch mehrmals, ich sag mal, provisorisch zusammen gewohnt. Also er ist quasi immer wieder eingezogen und wieder ausgezogen, sodass über die Jahre immer ziemlich viel Chaos war. Und ich da, glaube ich, so im Rückblick mich selbst auch sehr verleugnet habe und mich selbst sehr, sehr zurückgenommen habe, weil ich die Kinder nach vorne gestellt habe und der Meinung war, dass ich das aushalten muss wegen der Kinder. Mhm. Und seitdem ich das nicht mehr aushalte und Grenzen setze, ist es dann auch sehr konfliktbelastet gewesen. Okay. Aber das tut mir auch gut, dass wir jetzt endlich Distanz reingebracht haben. Also mir tut es auch gut, dass er weiter weg ist und dass wir nicht so viel Kontakt haben.
Okay, aber die Konflikte, die ihr habt, die sind nicht worüber streitet ihr? Sind das sozusagen Erziehungsfragen?
Ja,
oder
meistens es geht wegen jetzt der nicht Kinder.
Ja, okay. Und bist du in Partnerschaft?
Nein.
Auch seitdem nicht gewesen?
Nein.
Und ist er in Partnerschaft?
Nein.
Auch seitdem nicht gewesen?
Nein.
Okay. Okay. Schon einmal kurz, um das Gesamtbild einmal zu finden. Dann Nico, hast du gesagt, heißt dein Sohn, der Große. Oder vielleicht eine andere Komponente noch. Wer hat wann und wie entschieden, dass der Kleine, wie heißt der Kleine?
Tim.
Dass Tim zu seinem Papa zieht?
Er hat das im Prinzip selber entschieden. Also er war immer schon so ein totales Papakind und total auf seinen Papa fixiert. Also schon als er 5 war und wir hatten so Konflikte miteinander, ist er schon immer abgehauen zu seinem Papa gerannt. Da wohnte der noch quasi vor der Haustür und ist dann ständig dahin gelaufen, hat gesagt, dass er bei dem wohnen muss. Und er war immer sehr auf seinen Papa möchte. Und er war immer sehr auf seinen Papa fixiert. Und als der umgezogen ist, hat der dann auch direkt gesagt, dass er zu ihm ziehen will. Und dann haben wir noch ein bisschen gewartet, dass sich da die Situation ein bisschen stabilisiert und etabliert, dass er nicht so direkt mitzieht in so nichts. Also er muss ja auch erstmal eine Wohnung finden und die geeignet ist für dann die beiden. Aber das war eigentlich für Tim schon immer klar, dass er bei seinem Papa wohnen will.
Okay. Und wie war das für euch? Also wie war das für dich? Wie ist das für Nico? Und wie ist das für den Papa? Wie heißt der Papa?
Michael.
Michael. Wie ist das für Michael? Also sag mal die einzelnen Positionen. Wie ist das für dich?
Es ist okay, weil es auch richtig viel Konflikte rausgenommen hat. Also wir hatten ja auch viele, Tim und Nico hatten viele Konflikte und ich hatte mit Tim auch viele Konflikte. Und ich habe mit Nico eigentlich wegen der Depression schon eine riesen Baustelle. Insofern hat es eigentlich erstmal verdammt viel Druck rausgenommen.
Okay. Und wie ist das für Nico?
Ich glaube, gemischt. Er war immer extrem auf den Tim fixiert, was den Tim da natürlich auch total genervt hat. Aber der hatte zwischendurch auch Phasen, wo er nicht gesprochen hat. Also er hat mit mir 5 Monate fast gar nicht gesprochen und mit seinem Papa dann auch zeitweise nicht. Also die Phasen, wo er sich komplett zurückgezogen hat und fast gar nicht gesprochen hat. Mit Tim hat er immer geredet. Der war so immer seine Hauptbezugsperson, so ein bisschen so der Strohhalm, an dem er sich festgehalten hat. Was hat für Tim natürlich auch irgendwie ziemlich viel Belastung gemacht. Das heißt, für Nico war es so, dass natürlich irgendwie eine Bezugsperson weggegangen ist, aber gleichzeitig auch jemand, mit dem er mega viel Streit und Konflikte hatte. Und deswegen war es, glaube ich, so mit sehr gemischten Gefühlen. Ich hatte erst die ersten Tage das Gefühl, dass ihn das ziemlich runterzieht. Aber er sagt jetzt auch, wenn Tim zu Besuch ist und der ist wieder weg, sagt er, dass es halt schön ruhig ist, wenn Tim nicht da ist. Also er zieht sich ja sowieso sehr zurück. Also er genießt so ein bisschen die Ruhe, dass er nicht diese Konflikte hat und so quasi sich zurückziehen kann, machen kann, was er will. Mhm. Aber andererseits war der natürlich auch für ihn immer so die Hauptbezugsperson, weil die ja auch relativ wenig Abstand haben und fast im selben Alter sind und immer sehr aufeinander fixiert haben, waren und viel miteinander gemacht haben. Und ich glaube, der würde sich den Tim mehr in der Nähe wünschen, aber dann auch mit mehr Harmonie. Also der Tim war jetzt da und als der weggefahren ist, hat Nico halt gesagt, er ist total, findet es total schade, dass der Nico, Tim ihm gegenüber immer noch so ablehnend ist. Also er hatte sich halt gewünscht, dass es dann vielleicht harmonischer wird und der mehr auf ihn zugeht. Also ich glaube, er wünscht sich den Tim eigentlich mehr in seiner Nähe, aber dann auch harmonischer und nicht, dass da so viele Widerstände kommen und der ihn immer quasi wegschubst innerlich.
Mhm. Okay. Genau, okay. Also das, nur um das einmal sichtbar zu machen, ohne dass wir da zu diesem Zeitpunkt reingehen, wenn du sagst, der wünscht sich den Tim in der Nähe, aber ohne, dass er ihn wegschubst und ohne so viel Widerstand, klingt das so ein bisschen, als wäre der Konflikt in dem Moment, also ich sag's mal, der böse Tim schubst den Nico weg und ist sozusagen im Widerstand. Das ist ja beidseitig zu 100%, ne? Also es ist das erschaffen die sich beide, nur um das einmal sichtbar zu machen, rein sprachlich, was da durch dich hindurch spricht, der arme Nico, der von seinem Tim zurückgestoßen wird. So.
Ich weiß das schon. Also ich habe das jetzt so formuliert, weil das seine Formulierung vor ein paar Tagen war, wie er das war. Ja. Aber ich weiß schon, die waren immer sehr eng, aber der Nico hat den Tim auch immer sehr dominiert. Und das ist deswegen kommen vom Tim auch so viele Widerstände, weil der immer sehr dominiert wurde und sich da sehr freistrampeln muss.
Ja,
genau. Ich sehe schon auch beide Seiten.
Ja, okay, sehr gut. Wie ist das für Michael?
Ich glaube, der findet das gut. Also, dass der Tim bei ihm wohnt, findet er auf jeden Fall gut. Die kommen gut miteinander klar, die sind sich auch sehr ähnlich. Mhm. Und ich glaube, der wird sich mehr Nähe mit Nico wünschen, aber versteht, glaube ich, auch nicht so ganz, dass das im Moment halt einfach nicht geht, weil es ihm Nico nicht gut geht. Also ich glaube, er nimmt das immer noch nicht so ganz wahr, dass der Nico halt nicht so in der Lage dazu ist. Also er wünscht sich immer, dass der den besucht und für Nico ist das einfach zu viel. Der kann jetzt nicht irgendwie 6 Stunden Bahn fahren oder so. Der sagt, ihm ist das zu anstrengend, der schafft das nicht. Und er fühlt sich dann eher von seinem Vater unter Druck gesetzt. Also ich glaube, für mich heißt das...
Sagt er?
Hat er gesagt, sein Vater hat am Wochenende zu ihm gesagt, dass er möchte, dass er ihn besucht. Und dann meinte er zu mir, dass er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat und dass er sich aber nicht getraut hat, was zu sagen, weil sein Vater es unbedingt wollte und dass ich seinem Vater das quasi sagen soll, dass er sich dazu nicht in der Lage fühlt und dass er sich unter Druck gesetzt fühlt. Das hat er mir gesagt, ja.
Okay, und das machst du dann auch?
Wir haben jetzt noch nicht kommuniziert, aber wenn der nochmal nachhakt, wann der Nico denn kommt, dann werde ich mal sagen, dass ihm das zu viel ist und dass er das nicht schafft.
Okay. Okay. Was würdest du sagen, wie äußern sich die Depressionen von Nico? Ist das klinisch diagnostiziert? Also wart ihr irgendwie bei einem Psychologen oder wie funktioniert das?
Ja, ein Kinder- und Jugendpsychiater hat das diagnostiziert. Wir wollen aber auch weitermachen mit Diagnostik, um zu gucken, ob da noch irgendwas anderes hintersteckt, weil ja manchmal noch mal irgendwelche psychischen Grunderkrankungen da sind, die dann Depressionen erstmal auslösen. Aber eine Depression hat er definitiv, also er wird auch behandelt mit einem Antidepressivum. Das hat ihn auch schon mal stabilisiert, also es hat schon mal sehr viel geändert, dass es deutlich besser ist als vorher. Also wie es sich äußert, ist vor allem, dass er sich total zurückzieht. Also er verlässt quasi mehr oder weniger nicht das Haus. Also deswegen macht er auch online für eine Therapie. Wir hatten mal versucht, eine Psychotherapie anzufangen. Da hat er es dann aber auch nur zweimal geschafft, weil er eigentlich, weil es für ihn einfach mega anstrengend ist, irgendwie das Haus zu verlassen oder irgendwelche Termine wahrzunehmen oder überhaupt irgendwas zu machen. Also er zieht sich so zurück in seine Glaskugel quasi und ist viel in seinem Zimmer und zieht sich halt total zurück und isoliert sich. Also hat halt auch diese Phasen, wo er nicht spricht, wenn er sehr traurig ist oder wo er so selektiv spricht, wo er dann nicht mit mir gesprochen hat, aber noch mit Tim gesprochen hat. Aber im Prinzip ist das so ein totaler Rückzug und Selbstisolation und sich so ein bisschen selber in Warte packen, also das machen, was keine Ansprüche hat und was nicht anstrengend ist. Also er ist da natürlich sehr auf den Computer fixiert und sehr auf seine Meerschweinchen fixiert. Und das sind so die beiden Sachen, mit denen er sich beschäftigt, aber nichts, was ihn irgendwie fordert oder was ihm Stress macht.
Was macht er da? Also was macht er mit seinen Meerschweinchen? Was macht er mit dem Computer?
Ja, am Computer spielt er halt viel. Oder guckt auch YouTube-Videos.
Ja, okay.
Ja, also so Spiele für das, die irgendwie Jungs in dem Alter mögen, ne? Mit viel Flugzeugen, auch ja, im Moment spielt er was so viel mit Flugzeugen und Panzern und sowas. Er hat immer so Phasen, er hat meistens so Phasen, wo er 1-2 Monate dasselbe Spiel spielt und darauf total fixiert ist und das wechselt dann auch wieder. Ja, die Meerschweinchen, die hat er halt den ganzen Tag irgendwie auf dem Schoß, aber im Spielen, aber auch bei anderen Sachen. Also er ist dann entweder auf der Couch oder in seinem Bett oder in meinem Bett oder irgendwo anders und hat halt die ganze Zeit ein Meerschweinchen auf dem Schoß und ich glaube, das beruhigt ihn auch sehr. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so sein Seelentrost.
Okay. Und was ist los? Also was ist das Problem? Habt ihr darüber mal gesprochen?
Er kann das selber nicht so ganz benennen. Also er sagt dann solche Formulierungen wie, es geht ihm nicht gut oder gerade wenn irgendwas von ihm verlangt, wenn jetzt Termine oder so sind, dass er dann sagt, er schafft das nicht, er kann das nicht, ohne dass er das konkretisieren kann, aber er sagt halt immer, er schafft das nicht. Also ich merke das auch deutlich dann oft, dass es wirklich nicht geht und dass ihn das unglaublich unter Druck setzt und stresst und er sich total überfordert fühlt und es wirklich nicht kann. Und wie es anfing, war halt so, da war sehr viel gleichzeitig. Also es kam gleichzeitig quasi so dieser erste Lockdown und diese ganze Corona-Zeit. Dann fing die Pubertät an, dass er irgendwie auf einen Schlag total viel gewachsen ist und plötzlich größer war als ich und auch ganz plötzlich eine tiefe Stimme gekriegt hat und alles, was so an Veränderungen in der Pubertät ist. Und gleichzeitig war bei uns familiär nochmal ganz viel Umbruch, dass wir hier die Wohnsituation verändert hatten und ich ein Zimmer gemietet hatte und wir dann quasi so eine Art Nestmodell hatten. Also wir hatten halt ein WG-Zimmer gemietet und haben uns abgewechselt zu dem Zeitpunkt. Also es war halt so, dass die Kinder beide hier in der Wohnung waren und dann war immer einer von uns beiden, von den Eltern in der Wohnung und der andere war dann in dem Zimmer, sodass wir uns abgewechselt hatten.
Wo war das Zimmer?
Das war in der Nähe. Das war nicht weit weg.
Aber was heißt das, 5 Minuten zu Fuß oder was gegenüber in einem gleichen Haus?
Ja, ganz so nicht, aber keine Ahnung, 10 Minuten mit dem Fahrrad, 20 Minuten zu Fuß oder so.
Okay. Ich verbringe jetzt die ganze Zeit damit, erstmal überhaupt rauszufinden, wie die ganzen Verhältnisse sind, weil das, was sie erzählt, ist, es gibt einfach einen unglaublichen komplexe Zusammenhänge. Also sie, Christina und dann der Partner plus den Nico plus den Bruder und all dem, was so passiert ist. Und mir ist wichtig, dann nicht in irgendwelche Interpretationen zu verfallen, bevor ich ein gesamtes Bild mir gemacht habe von all dem, was da ist und was schon sichtbar ist auf der Basis von dem, wie die Partnerschaft der Eltern funktioniert hat, also von Christina und ihrem Partner. Dass es sehr instabil war, direkt nachdem der Kleine geboren war und das viel vor und zurück ging, jetzt mit dem Umzug, mit dann noch den verschiedenen Wohnmodellen, also so ein On-and-Off-Geschichte zwischen den beiden, von dem, was sie jetzt gerade noch erzählt, mit diesem, dass es ein extra Zimmer gab und die Kinder irgendwie in der Wohnung waren und dann die Eltern sich immer abgewechselt haben. Also sehr viel Instabilität, ganz grundsätzlich. Aber lass uns erstmal nochmal weiterschauen. Und da fing das an.
Ja, genau. Also er hat dann von selber geäußert, dass er gerne Beratungsgespräche möchte. Also es fing dann eigentlich damit an, dass er Gespräche selber gewünscht hat mit der Beratungslehrerin in der Schule, weil er gesagt hat, ihm geht's nicht gut, er muss mit jemandem sprechen. Und die hat dann halt gesagt, dass sie glaubt, dass er eine Depression hat, dass wir zu einem Arzt gehen sollen. Das war noch vor dem kompletten Rückzug. Also es war dann kurz danach, dass er das erste Mal 4 Tage irgendwie nicht aufgestanden ist und nicht gesprochen hat. Und dann hat er sich nochmal ein bisschen gefangen und dann wurde es ein paar Monate später halt richtig schlimm.
Das ist tatsächlich spannend, dass der Nico gewählt hat, mit einer Beratungslehrerin zu sprechen. Also wir gehen da gleich in dem Gespräch noch näher drauf ein, aber was daran schon ablesbar ist, was auch immer mit ihm los ist, was auch immer ihn bedrückt, es ist super, dass er überhaupt das Gespräch mit jemandem sucht, um das einzuordnen, aber dass er aus irgendeinem Grund nicht wählt, mit seiner Mutter oder seinem Vater oder seinem Bruder zu sprechen, sagt erstmal darüber aus, dass er nicht genug Vertrauen hat oder sich da an der Stelle mit diesen Gefühlen und diesen Informationen nicht gut aufgehoben fühlt und deswegen sich woanders hinrichtet. Das ist erstmal nicht schlimm oder schlecht, aber es ist erstmal spannend zu erkennen. Lass uns weiterschauen. Warum glaubst du, spricht er nicht? Also warum spricht er nicht mit dir? Warum spricht er mit einer Beratungslehrerin?
Vielleicht hat er eine neutrale Person gesucht und ich glaube, er hatte mit ihr vorher auch schon mal Gespräche und kannte sie und hatte in sie irgendwie Vertrauen. Also ich glaube sowohl also menschliches Vertrauen, dass er sich da öffnen konnte, als auch irgendwie in ihre Kompetenz, weil sie ja quasi ausgebildet ist da drin und er so das, glaube ich, so für sich verortet hat, ich will jemand Professionelles, dessen Job es ist, zu beraten und zu helfen. Zum anderen war halt die Situation zu dem Zeitpunkt auch sehr schwierig, weil ich ja quasi halb ausgezogen war und ich nicht da war. Und ich glaube, dass das auch mit ein Auslöser war und dass das für ihn sehr schwierig war, dass ich nicht hier war und ihn quasi so ein bisschen gefühlt im Stich gelassen habe. Und dass er quasi nochmal eine Person haben wollte, der sich anvertraut. Und ich glaube, dass er auch selber nicht konkret sagen konnte, was mit ihm los ist oder wie es ihm geht oder was die Ursache ist. Also, dass er überhaupt erstmal jemanden wollte, der ihm hilft, rauszufinden, was mit ihm los ist oder wie er sich fühlt.
Warum habt ihr das gemacht damals, dass ihr dieses WG-Zimmer hattet und dann immer gewechselt habt?
Es war halt schwierig, so von der ganzen Wohnsituation hier, weil wir ja zu viert in dieser Wohnung waren und ja eigentlich getrennt waren. Und es war sehr angespannt und sehr konfliktbelastet. Es war eine unglaubliche schwierige Situation, also für mich auf jeden Fall. Und ich habe es halt nicht mehr ausgehalten. Es war eigentlich mehr so eine Art Flucht. Also eigentlich sieht dann immer so aus, wir haben uns das aufgeteilt und wir, also im Prinzip bin ich, glaube ich, mehr oder weniger geflüchtet, weil ich nicht mehr konnte und habe dann dieses Zimmer gemietet und das dann aber so gemacht, dass wir uns abwechseln, damit ich dann auch noch zeitweise hier sein kann. Aber im Prinzip bin ich hier rausgeflüchtet, weil ich nicht mehr konnte.
Wovor bist du geflohen?
Ich glaube eigentlich vor allem vor Micha, ne, vor der Gesamtsituation, aber auch davor, dass wir hier zusammen gewohnt haben, dass ich keinen Raum hatte. Also ich glaube, ich habe immer so, ich glaube sogar schon von Anfang an, aber so sobald er in der Nähe war, ich glaube auch nicht erst seit der Trennung oder nicht erst zu dem Zeitpunkt, sondern schon immer so, sobald er in der Nähe war, mich so auf null reduziert und mich selbst klein gemacht. Und ich hatte so vom Bild her immer dieses Gefühl, sobald er in einem Raum ist, irgendwie halte ich die Luft an und presse mich an die Wand, um noch irgendwie existieren zu können. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe so neben ihm überhaupt keinen Raum und kann gar nicht existieren. Und habe mich halt das auch selber natürlich noch gefördert, indem ich mich klein gemacht und irgendwie quasi in der Ecke versteckt habe. Und habe mir das dann aber immer so eingeredet, dass das so sein muss und dass ich das aushalten muss wegen der Kinder. Ja. Also ich habe mich quasi jahrelang in einer Situation gehalten, die eigentlich unerträglich war, weil ich dachte, dass ich das für die Kinder tun muss und habe erst im Nachhinein gerafft, dass ich denen damit, glaube ich, einen riesigen Schaden zugefügt habe.
Das ist spannend zu sehen oder zu hören. Das, was Christina sagt, ist, sie hat sich unwohl gefühlt. Für sie war das nicht angenehm, in dieser Situation zu sein mit ihren beiden Söhnen und ihrem Partner. Und ihre Reaktion darauf war Flucht. Flucht in eine andere Wohnung, innerliche Flucht, also den Mund zu halten, sich in der Ecke zu stellen, nichts mehr zu sagen, nicht sich mitzuteilen mit dem, was sich berührt, sondern irgendwie das auszuhalten, auf eine Art und Weise da zu bleiben, aber gleichzeitig irgendwie zu verschwinden. Das ist ein bisschen ähnlich zu dem, was Nico macht, was spannend ist einfach zu beobachten, weil Kinder natürlich nachahmen, weil die aus unserem Verhalten lernen. Ja, also, ja. Wir alle fügen unseren Kindern Schaden zu, um das einmal zu relativieren. Also einfach nur, um dich da rauszuholen, dass du der jetzt unglaubliche Vorwürfe machst. Du hast unter Garantie richtig viele Fehler gemacht. Ich auch. Dein Mann auch oder dein Freund oder Ex-Partner auch, mein Mann auch. Also das kann man einfach als Eltern nicht verhindern und wir handeln zu jedem Zeitpunkt so gut, wie wir es können. Auch wenn das aus den Augen unserer Kinder wahrscheinlich nicht reicht. Das ist das Dilemma, in dem wir alle immer drin stecken, das einfach nur, um das einmal zu relativieren. Okay, erstmal vielen Dank fürs Teilen der gesamten Situation. Ich habe das Gefühl, ich kriege ein bisschen besseres Bild, was da generell los ist. Und als Ausrichtung für unser Gespräch heute, es gibt wahnsinnig viele Richtungen, in die wir gucken könnten, sollten, alle möglichen Richtungen, die funktional wären zu untersuchen, ne, zu gucken, was ist das Problem zwischen dir und deinem Partner gewesen? Also was ist sozusagen die Beziehung, von der Nico gelernt hat? Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man angucken könnte. Dann wäre es aber auch wichtig zu gucken, wie ist die Geschwisterbeziehung und wie ist die Geschwisterdynamik im Verhältnis zu den Eltern? Also dass die Kinder lesen immer in dem Buch der Eltern. Oder bedienen sich aus dem Mindfuck-Buffet von ihren Eltern und entwickeln Strategien, sich in Relation zu den Eltern zu verhalten. Also jedes einzelne Kind in Relation zu den Eltern, aber gerade wenn man ein Geschwisterkind hat, dann entstehen dort eben auch sowas wie Allianzen oder das Gegenteil davon in Relation zu den Eltern. Deswegen wäre auch das eine spannende Frage. Wobei ich gerne heute das tatsächlich erstmal nicht, also es sei denn, wir kommen da durch Umwege doch noch hin nachher oder streifen den einen oder anderen Bereich, würde ich gerne erstmal mich direkt mit deinem System und dem, was Nico sozusagen angeht, beschäftigen, weil ich glaube, da sozusagen die unmittelbarste Möglichkeit ist, auch in Handlungen irgendetwas zu verändern oder umzusetzen, nach vorne raus. Einfach nur, dass du das weißt. Wir werden halt in der Zeit, in die wir jetzt hier rein investieren, nicht das gesamte System aufräumen können. Das braucht halt irgendwie einen längeren Zeitraum. Also einfach, um das einmal in Relation zu setzen. Und doch ist meine Absicht, dass wir gucken, dass wir ein Fundament schaffen können, was deine Beziehung zu Nico oder auch dich in deinem Familiengefüge, in dem du ja drin steckst, mehr in Integrität sozusagen positionieren zu können und ausgerichtet an deiner inneren Wahrheit handeln zu können, so dass du gegebenenfalls auch Nico auf eine andere Art und Weise erreichen kannst. Aber versprechen kann ich das natürlich nicht. Okay, das habe ich jetzt einmal dargestellt, also einmal gesagt, um die Arbeit, die wir machen in dem Coaching-Gespräch, ein bisschen, ich sag's mal, zu relativieren oder auszurichten. Weil natürlich gibt's eine hohe Erwartung vom Coach, also von mir, und dem Coachee, also in diesem Fall Christina, an das Gespräch. Und die Frage für mich ist an dieser Stelle, Prioritäten zu setzen, weil es gibt unendlich viele Bereiche, die ungeklärt sind, nicht bei uns allen, unglaublich viele ungelöste Fälle im Bewusstsein der Vergangenheit, die man anschauen könnte, die alle die aktuelle Realität im Hier und Jetzt streifen oder auch beeinflussen. Und meine Absicht mit Christina ist aber, dass wir Handlungsstrategien ableiten können, so dass sie direkt etwas verändern kann in der Beziehung zu ihrem Sohn. Weil das ist das, also geguckt von dem, was ist gerade am akutesten, ist es am wertvollsten, wenn sie lernt oder wenn sie vielleicht neue Handlungsmöglichkeiten mitnimmt mit Nico, so dass sie ein neues Vertrauensverhältnis aufbauen kann, dass sie vielleicht Aspekte gerade rückt. Und da bleiben wir sozusagen in diesem Gefüge und gehen nicht zu sehr in die Tiefe in andere Richtungen, die wahrscheinlich auch relevant und wichtig sind für das, was mit Nico passiert oder wie Nico wählt, sich zu verhalten, aber eben nicht für akut jetzt den größten Unterschied machen. Zumindest vermute ich das. Deswegen wähle ich so weiterzugehen. Wie hört sich das erstmal an?
Gut.
Okay, also gerade Familiengefüge sind halt einfach unfassbar komplex und ist einfach, genau, mir ist es halt wichtig, dir jetzt nicht zu suggerieren, wir machen jetzt irgendwie, lösen dein Kindheitstrauma auf und zack, ist alles geregelt mit Nico. So wird's halt nicht sein, weil das einfach natürlich, der ist 14, da ist auch schon eine ganze Menge Geschichte ja irgendwie ins Land gezogen. Aber ich würde das tatsächlich gerne einmal noch genauer angucken. Also deswegen wäre meine allererste Frage, oder das, was ich eben schon gefragt habe, würde ich gerne noch mal tiefer rein. Ich habe dich gefragt, warum du glaubst, dass er zu dieser Betreuungsperson gegangen ist, weil das etwas ist, was ich, also in meiner Idealwelt, und die ist nicht immer der Fall, aber in meiner Idealwelt sind die Eltern meistens die Mutter noch mehr als der Vater, einfach aufgrund der der emotionalen Intelligenz, die anders geartet ist als bei Männern, weil unsere Gehirne anders funktionieren, meistens die Mutter noch mehr als der Vater. Ich sag mal natürlicherweise sozusagen von unserer Biologie, so wie ich das sehe. Ich sag nicht, das ist an sich die Wahrheit, aber das ist meine Erfahrung und das, wie ich das vertrete. Was ich mich frage ist, wieso glaubst du, kommt er mit dem, was ihn beschäftigt, nicht zu dir?
Ich glaube, er hat halt mit ihr vor allem auch über die Familiensituation gesprochen, dass die Familiensituation ihn belastet und weil es da ja auch um mich ging. Also er hat ja auch über die Wohnsituation gesprochen und über dieses Nestmodell, wie wir da gewohnt haben mit der WG. Und ich glaube gerade, weil ihn das belastet hat, aber ich ja quasi auch Teil des Problems war, also weil ihn ja auch quasi gestört hatte, was wir als Eltern für Entscheidungen getroffen haben und wie wir gelebt haben zu dem Zeitpunkt, war es vielleicht so, dass er jemand Außenstehendes gesucht hat, weil es ja quasi um auch Kritik an mir und meinem Verhalten ging, dass er da jemand anders sich anvertrauen wollte.
Okay, das kann ich verstehen. Sag nochmal ganz kurz, was hatte er damals mit der Lehrerin besprochen?
Ja gut, das habe ich ja nicht im Detail, das sind ja quasi, ne, die haben ja eine Schweigepflicht, der vertraut sich da ja an, aber es ging, also er hat ja auf jeden Fall auch von der Wohnsituation erzählt und wie wir gelebt
das
haben.
Das hat er dir erzählt oder sie dir?
Also sie hat halt mehrmals angedeutet, dass sie denkt, dass das nicht optimal ist und dass man an der Situation auch was ändern sollte, was so die Familiensituation anbetrifft. Und die
hat das Nico jemals zu dir gesagt?
Oh, ich überlege. Ich glaube, er hat schon geäußert, dass er sich wünscht, dass ich mehr hier bin. Also ich muss, das ist irgendwie 1,5 Jahre her. Also ich glaube schon, dass er mehrmals auf jeden Fall angedeutet hat, warum gehst du oder warum bist du nicht hier oder sowas.
Okay, aber es ist nicht so konkret, dass er gesagt hat, hört mal auf mit dem Quatsch, ich will, dass wir das hier ändern. Oder Chris, Mama, warum bist du nicht? Warum wohnst du
nicht? So hat er es nicht gesagt.
Aber. Ja, okay. Weil dann, das ist natürlich eine ist natürlich total nachvollziehbar, dass es leichter ist, zu einer Betreuungslehrerin zu gehen, als zu dir zu kommen, wenn du sozusagen Teil des Problems bist. Und dennoch ist die Frage, wieso ist nicht die richtige Frage, aber einfach um das einmal zu verdeutlichen, gemessen am Ergebnis fühlte sich er sich bei dir nicht sicher genug, dir zu sagen, das funktioniert so nicht. Wieso glaubst du, ist das so?
Ich weiß es nicht, es ist jetzt ja nur Spekulation. Es könnte sein, dass er irgendwie Angst hatte, mich zu verletzen oder irgendwas zu sagen, was ich nicht gut finde. Also ich glaube eigentlich nicht, dass er jetzt irgendwie Angst vor mir hatte im Sinne von, dass ich irgendwie sauer werde oder so. Das glaube ich eigentlich nicht.
Nee, aber auch wenn er Angst hat, dich zu verletzen, also es stimmt, was du sagst, es ist nur Spekulation, es ist irgendwie nur Interpretation, wissen tun wir es nicht. Aber wenn das ein Teil wäre, dann wäre die nächste Frage, wie kommt er da drauf, so viel Verantwortung übernehmen zu müssen für die Gefühle seiner Mutter?
Okay. Das ist eine gute Frage, ja. Also es ist schwierig, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie direkt eine Antwort drauf hätte, aber allein an falls Fragestellung irgendwie von dem Blickwinkel zu sehen, finde ich schon sehr spannend, weil ich es von der Richtung noch gar nicht betrachtet habe.
Ja, weil also zumindest ist das meine Herangehensweise an die Beziehung zu meinen Kindern und das ist wahrscheinlich ungewöhnlich, aber meine Absicht ist immer, mich den Kindern so transparent und ehrlich und authentisch zu zeigen, dass die wissen, ich bin fehlerhaft, dass die wissen, ich habe auch Ängste, dass die aber auch wissen, dass das mit denen nichts zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit Matthias gestritten habe oder das mal über 1-2 Tage geht, wenn das irgendwie, ich sag mal, in meinen Augen dramatischer ist, mich zu denen zu setzen und zu sagen, ich wollte dir noch einmal sagen, ich bin gerade richtig super sauer auf auf Matthias oder ich finde ihn gerade richtig scheiße. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich kriege das gerade emotional nicht getrennt. Ne, du brauchst dir auch keine Sorgen machen. Wir brauchen aber wahrscheinlich jetzt noch 2 Tage und dann kriegen wir das auch wieder geklärt. Aber einfach nur, dass du weißt, das hat mit dir alles nichts zu tun. Einfach nur als Beispiel, um zu sagen, so dass oder auch zum Beispiel habe ich jetzt schon mehrfach mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn, wir hatten gerade neulich so eine Situation, dass ich gemerkt habe, so, oh Mann, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das für Tilda zum Beispiel gerade total schwierig ist, weil mein Bedürfnis an Alleinezeit ist größer im Verhältnis zu dem, wie sie sich Zeit mit mir wünscht. Dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, weißt du was, ich merke, ich mache mir irgendwie Stress, weil ich merke, du hast, und habe sie auch gefragt, du wünschst dir eigentlich mehr Mama-Tilda-Zeit, oder? Ja, genau, wünsche ich mir. Damit ich kann das total sehen. Und was ich dir nur sagen wollte, ich habe manchmal Angst, dass wenn ich mich so zurückziehe oder wenn ich auch mal dann genervt oder angestrengt bin, dass du vielleicht denkst, das hätte was mit dir zu tun, dass du nur weißt, ich bin dann angestrengt, weil ich habe vielleicht viel gearbeitet und es ist irgendwie viel los und ich habe ein großes Bedürfnis an Alleinezeit, ein größeres, als dass ich das gestillt kriege und manchmal kriegst du das wahrscheinlich ab. Ich möchte nur, dass du weißt, wenn ich so bin, hat das nichts damit zu tun, dass du falsch bist, zu viel, zu laut, zu angestrengt, sondern es ist einfach nur mein Gefühl und mein Drama und wir müssen rausfinden, wie wir eine Balance finden können zwischen ich kriege die Alleinezeit, die ich brauche, um für mich zu sein und dass wir trotzdem gemeinsame Mama-Tilda-Zeit finden, so dass das für dich und auch für uns gemeinsam funktioniert. Einfach nur als Beispiel für die Transparenz, wie dem Umgang mit den Gefühlen, die da sind, weil die Kinder kriegen alles mit. Viel besser, als wir das mitkriegen. Das heißt, von dem Moment, wenn die geboren werden, kriegen, ne, wenn du davon ausgehst, es gibt eine kognitive Ebene, es gibt aber auch eine emotionale und eine energetische Ebene. Die emotionale und energetische Ebene, das ist die Ebene, auf der die Kinder alles empfangen, was wir nicht mitschneiden. Wir denken, es geht um das, was wir sagen, um die Regeln, um die Grenzen, darum, wie wir uns verhalten. Aber das, wo die Informationen empfangen, ist auf der emotionalen Ebene und auf der energetischen Ebene. Bis die irgendwann selbst verkorkst genug sind, dass sie sich davon auch abspalten, um es dann gegebenenfalls irgendwann wieder zu lernen. So. Das ist ein total wichtiger Teil für uns alle, aber in diesem Fall für Christina zu lernen oder zu verstehen, dass die Kinder eben sehr auf einer sehr tiefen Ebene reagieren auf die Information, die energetisch und emotional mitgeliefert wird und weniger auf das, was sie glaubt, weil sie hat ja ursprünglich gehandelt aus der Absicht heraus, die Kinder zu schützen und für die da zu sein und die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es mir wichtig, an dieser Stelle genau zu verdeutlichen, dass sie mitschneidet, dass die Informationen, die sie liefert oder geliefert hat, auf einer ganz anderen Ebene hauptsächlich stattgefunden haben. Deswegen das Beispiel und deswegen wollen wir da tiefer reinschauen an dieser Stelle. Erstmal, gib mir mal Rückmeldung. Wie hört sich das für dich an?
Ja, das hört sich gut an. Also ich habe auch das schon. Also ich habe mich nicht so explizit, wie du das sagst, so ganz explizit hingesetzt und das gesagt. Aber ich glaube schon, dass es zumindest so von der inneren Haltung immer so war, dass ich den Kindern immer versucht habe, quasi neutral gegenüber zu sein, im Sinne von nicht werten, nicht du bist irgendwas schuld oder du bist nicht in Ordnung oder so. Dass ich schon immer versucht habe, erstens Sachen bei mir zu finden und zum anderen die Kinder immer so anzunehmen, wie sie sind und nicht an denen rumzudoktern und sowas. Das war schon immer so meine innere Haltung. Und ich glaube, dass das schon auch bei denen rüberkommt. Aber was zu dem Zeitpunkt natürlich war, ist, dass ich mich zurückgezogen habe. Also eigentlich war es ja noch, bevor Nico in Rückzug gegangen ist, bin ja ich in Rückzug gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ihr gar keinen Platz. Ich wusste ja überhaupt nicht, wohin mit mir und hatte das Gefühl, dass ich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr sein kann und hier überhaupt kein Platz für mich ist.
Yeah.
Und yeah. Insofern habe ich mich ja total abgekapselt und zurückgezogen. Und hatte.
Hast du damals mit den Kindern darüber gesprochen?
Ich glaube nicht.
Ja, okay. Das ist auf jeden Fall super wichtig, das und auch das, was vorher war, weil das tatsächliche Zurückziehen in die Wohnung, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Der innere Rückzug auf einer emotionalen und energetischen Ebene, der hat ja weit vorher schon stattgefunden. Also der ganze Stress, den ihr hattet, als ihr miteinander gelebt und gewohnt habt, der war ja vorher schon da, dass du gesagt hast, du hattest das Gefühl, du hattest gar keinen Raum, um du selbst zu sein und hast dich deshalb zurückgezogen in dem Miteinander.
Ja.
Das heißt, du hast dich, der Auszug oder diese Wohnung oder dieses Zimmer, das war wahrscheinlich eine Folge von relativ, oder müsstest du sagen, ob das stimmt, aber meine Vermutung ist, dass es eine Folge ist von einem relativ schon lang vorher stattgefundenen Rückzug.
Ja, das schon. Also eigentlich schon immer. Also auch schon, als wir noch zusammen gewohnt haben, als die Kinder geboren wurden, da war ich eigentlich schon im Rückzug und habe immer versucht, mich selber zurückzunehmen und damit ich ihm nicht irgendwie auf die Nerven gehe oder so. Also ich habe schon immer von Anfang an versucht, mich selber irgendwie, keine Ahnung, meine Existenz zu wegzuradieren quasi. Also ich habe mich schon immer klein gemacht und versucht, nicht möglichst wenig irgendwem auf die Nerven zu gehen und anzuecken.
Ja, so wie Nico das jetzt macht.
Ja.
Mit welcher Begründung hast du versucht, nicht anzuecken und dich zurückzuziehen? Was war deine Begründungsgeschichte?
Also ich glaube mittlerweile, dass ich das schon immer so in mir drin hatte, schon seit früher Kindheit, würde ich sagen, dass ich irgendwie nicht erwünscht bin oder das so empfunden habe, dass man keine Ahnung, also ich glaube, meine eigene Geschichte, was ich mir erzählt habe, war, dass meine Existenz nicht gewünscht ist, dass ich gar nicht existieren darf und alle irgendwie, keine Ahnung, genervt sind von mir oder mich gar nicht haben wollen. Das war, glaube ich, wie ich es wahrgenommen habe.
Ja, okay. Und es gibt ja auch Kinder, die in so einem Bewusstsein groß werden und die werden dann Rebellen. Die werden richtig laut, die machen richtig viel Scheiß, die drehen richtig am Rad. Das hast du ja nicht gewählt. Was war deine Strategie? Wieso zurückziehen?
Also ich glaube, ich habe mich immer abgelehnt gefühlt, also schon vorher von meinen Eltern. Ich hatte, also als kleines Kind hatte ich halt auch relativ viele Konflikte mit meinem Vater und ich glaube, ich habe mich da sehr abgelehnt gefühlt und habe dann schon, da war ich aber auch noch nicht so still und ich glaube, ich habe das dann quasi nachgebaut, indem ich immer wieder mir die Ablehnung geholt habe. Also dann nicht nur in meinem Elternhaus, sondern dass ich mir das auch von außen geholt habe, so bei Mitspielern und Freunden und so, dass ich eigentlich immer wieder dieselbe Situation habe, dass ich das Gefühl hatte, ich werde abgelehnt und bin nicht erwünscht und deswegen dann komplett dicht gemacht habe. Also ich hatte dann auch genau in Nikos Alter Phasen, wo ich quasi fast nicht gesprochen habe und mich total zurückgezogen habe und keine Kontakte hatte und wo ich da aber auch auf Ablehnung von außen quasi reagiert habe, wo mir signalisiert wurde, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Dann habe ich halt dicht gemacht und mich zurückgezogen und abgekapselt.
Ja, und um es kurz zu korrigieren, das, wie du es gerade formuliert hast, ich habe sozusagen auf Ablehnung von außen reagiert. Wer ist da der Täter und das Opfer in dem Szenario?
Ja, ich habe mir das wahrscheinlich selber inszeniert, ja.
Ja, genau.
Mittlerweile.
Also, dass der in dem einfach nur rein sprachlich, wie es gerade aus dir rausgepurzelt kam, sind die anderen der Täter. Die anderen, die irgendwie dich abgelehnt haben und du bist das Opfer, du hast darauf reagiert.
Ja, mir ist erst in letzter Zeit klar geworden, dass ich das wahrscheinlich selber gebaut habe, weil
ja,
ich
das alles
noch
gut.
Nicht von meinen Eltern irgendwie internalisiert hatte.
Genau.
Immer wieder reproduzieren wollte, um mir das zu bestätigen, dass ich also scheiße bin und keiner was mit mir zu tun haben will.
Genau, nur dass du das verstehst, so wie du sprichst und Sprache ist etwas, was schneller funktioniert als unser bewusster Verstand, weil Sprache wird eher gesteuert aus dem Unterbewusstsein. Du denkst ja nicht darüber nach, welche Worte du wann wie wählst und dann denkst du über das Wort nach und dann sprichst du das Wort aus, sondern die Sprache kommt. Das heißt, Sprache entlarvt oft etwas, was unter der Wasseroberfläche liegt. Das heißt, das, was dich sagen lässt, naja, ich habe halt auf Ablehnung reagiert, ist die Haltung von ich bin arm dran und das waren die Blöden. Auch wenn ein Teil von dir beginnt zu verstehen, okay, das ist nicht die ganze Wahrheit, ich habe mir das selber kreiert oder ich habe das auch mit erschaffen, um mir die gleiche Geschichte zu reproduzieren, in der Tiefe gewandelt ist das noch nicht, sonst würde dein System das so nicht jetzt formulieren. Okay, einfach nur fürs Bewusstsein, weil sagen wir dann, nee, das habe ich gar nicht so gemeint oder ja, das habe ich dann falsch formuliert. Nee, das stimmt nicht. Das, was du gesagt hast, ist das, was das sichtbar macht, was in dir noch tiefer drin schlummert. So. Das ist nicht so schlimm. Ist schon okay. Wir fühlen uns ja alle immer wieder als Opfer. Ist auch total okay. Es ist nur wichtig für dich auch zu verstehen, du steckst in dieser Haltung noch drin. Also das ist Teil deiner Identität nach wie vor, zu einem großen Teil. Und das bestimmt deine Interaktion mit allen Menschen in deinem Leben, unter anderem mit Nico.
Okay.
Auch mit Tim, auch mit Michael. Also du, so wie die meisten Menschen, inklusive mir, neigen dazu, sich erstmal als Opfer zu fühlen, als ich reagiere auf das, was in meinem Außen passiert. Das ist total okay, dass das so ist. Nur wichtig gerade jetzt, dass du dir das bewusst machst. Okay, interessant. Ich kreiere immer noch diese Opfergeschichte. Also ich fühle mich immer noch als Opfer der Umstände, als Opfer von Michael, als Opfer von Tim, als Opfer von Nico. Das ist jetzt ein wichtiger Teil, ein wichtiger Aspekt von Weiterentwicklung, wie ich das eben jetzt in dem Gespräch Christina gegenüber schon ausgeführt habe. Also, dass wir oft denken, oh, ich habe das falsch formuliert oder nein, das meinte ich nicht so oder das kam irgendwie blöd raus. Und solange wir glauben, dass das der Realität entspricht, ich habe das ja eigentlich anders gemeint, sind wir nicht in Kontakt mit der darunterliegenden Wahrheit bezogen auf das System unter der Wasseroberfläche, was uns noch am Arsch hat. Das, was durch uns hindurch spricht. Das heißt, alles, was wir sagen, ist so gemeint. Und wichtig, nicht, also es gibt sozusagen das, was wir sagen und das, was wir da durchhören können. Und ich als Coach kann meistens relativ klar durchhören, die Nuancen, die da mitschwingen, in einem normalen Gespräch, in der Interaktion, wenn der andere sagt, ja, das war fies oder das hast du gar nicht so gemeint oder was auch immer, dann muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wenn du mit jemandem sprichst, der jetzt nicht dein Coach ist oder ein Coach ist, dann kann das natürlich sein, dass es da Fehlinterpretationen gibt von dem, was du gesagt hast. Das ist dann wie stille Post. Ich sag etwas, von dem ich mir nicht bewusst bin, wo das herkommt. Denke, dass ich was gesagt habe, aber es wirkt noch etwas, eine darunterliegende Wahrheit. Und dann ist jemand anders, der interpretiert aus seinem, also das, was du gesagt hast, interpretiert er durch seine Identitätsbrille und packt dann seine Geschichte dazu und interpretiert es so, dass es zu seinem System passt und es kommt was komplett anderes an. Das heißt, eigentlich kommunizieren unsere inneren Systeme miteinander, über die wir uns noch gar nicht bewusst sind. Und das meine ich, wenn ich sage, eigentlich ist Kommunikation zwischen uns, solange wir nicht unfassbar bewusst sind, ist stille Post, weil wir gar nicht wissen, worüber wir eigentlich sprechen, weil diese tieferen Systeme in uns liegen, die uns am Wickel haben. Jetzt ist es für Nico wichtig, dass du gerade in eurer Beziehung anfängst, Stabilität reinzubringen. Und du hast in einigen Dingen, die du vorhin gesagt hast, gesagt so, ja, und er schafft das dann nicht und ich krieg das mit, er kann das dann auch nicht und ich würde das dann Michael sagen, weil er hat mir gesagt, der Michael setzt ihn unter Druck. Ich würde das dann nicht dem Michael Bescheid sagen. Die große Gefahr, solange wir noch in unserer Geschichte drinstecken und uns als Opfer fühlen, ist, dass wir ein großes Verständnis dafür haben, wenn die anderen sich als Opfer fühlen. Also wenn Nico sich als Opfer fühlt von seinem Vater zum Beispiel. Der blöde Vater setzt ihn unter Druck und der arme Nico. Und du springst rein, weil das sozusagen aus deiner Sichtweise auf die armen Opfer, weil du bist ja auch armes Opfer und so würdest du auch wollen, dass man sich dir gegenüber verhält, springst halt rein und hilfst, weil du auch tendenziell als Opfer oder aus der Opferhaltung willst, dass dir geholfen wird. Das ist, da stecken wir dann drin in so einem, ne, da kommen wir einfach da nicht raus, weil wir immer aus unserer Brille gucken. Das ist alles überhaupt nicht weiter schlimm. Die Frage ist jetzt nur, wie kannst du dich, weil du kannst nur, egal ob das um dein Verhältnis zu deinen Kindern geht, zu deinem Partner, zu deinen Eltern, du kannst nur aus dir heraus mit dir in Integrität handeln. Das ist das Beste, was du für alle machen kannst. Also du wirst nicht, deswegen bist du ja auch hier, weil du das schon weißt, aber du wirst nicht sozusagen Nico glücklich machen können. So ätzend das auch ist als Eltern, mich kotzt das auch an, wirklich, dass man das nicht machen kann, weil das ist das, ne, das ist das, was uns am meisten wehtut, ist, wenn unsere Kinder nicht glücklich sind oder wenn es denen schlecht geht. Aber wir haben da keinen Einfluss drauf. Also wir können nicht, deswegen sage ich an ihm rumdoktoren, wir können das nicht. Was du aber machen kannst, ist, die Beziehung zu ihm auf ein neues Level zu heben, indem du anfängst, authentischer zu sein mit dem, was bei dir los ist. Das ist jetzt auch mal noch ein super wichtiger Punkt. Und zwar ist das, glaube ich, eine der schwersten Aufgaben als Eltern, uns innerlich loszulösen von der Notwendigkeit, dass unsere Kinder glücklich werden. Und für mich als Mutter und vielleicht, falls du ein Elternteil bist, schreit alles in dir, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht, weil das ist doch das Wichtigste. Und gleichzeitig kannst du auch da noch einmal die Sicht umdrehen, weil auch das ist für deine Eltern das Wichtigste mit dir gewesen, sehr wahrscheinlich. Und dennoch sind wir als Eltern nicht dazu da, unsere Kinder glücklich zu machen, sondern sie flügge zu machen und alleine überlebensfähig. Und natürlich können wir ihnen die Skills mit an die Hand geben, Leben zu meistern, sich selbst zu lieben, mutig zu sein, für sich einzustehen, all die Voraussetzungen, die es braucht, um sich selbst glücklich zu machen. Aber ob sie das dann tatsächlich tun und wählen und ob das die Absicht ist, mit der sie hier auf der Welt sind, haben wir leider keinen Einfluss drauf. Aber wie ich jetzt im Gespräch gerade gesagt habe oder auch sage, ist der größte Mehrwert, den wir machen können, den wir unseren Kindern mitgeben können, um sie glücklich zu machen, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie sich glücklich machen können, ist, dass wir uns selbst glücklich machen und mit unserem Mindfuck in Integrität leben vor ihnen, also transparent sind, authentisch sind und mit ihnen unsere Innenwelt teilen. Oft haben wir eine Haltung gegen unseren Kindern gegenüber, dass wir nur bestimmte Teile unserer Identität oder unserer Realität teilen können, weil sie es nicht verstehen, weil es nicht für sie angemessen ist, weil, keine Ahnung, Streit mit dem Partner vor den Kindern nicht, darf man nicht, Probleme, die eigenen Probleme erzählen darf man nicht. Und ich halte das tatsächlich alles für bekloppt, weil wenn wir bestimmte Teile partiell raushalten aus dem Leben unserer Kinder, dann sind das Erfahrungen, die ihnen fehlen, weil Streit gehört dazu, Herausforderungen gehören dazu zum Leben. Und wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, durch Abgucken oder zu lernen, wie wir das handhaben, dann fehlt ihnen das einfach. Und die lernen eher, dass man über bestimmte Dinge nicht spricht, dass bestimmte Dinge privat sind und in Isolation gehören und tabu sind. Und das macht Leben an sich schwerer. Was weiß Nico von deiner Beziehung oder von deiner Partnerschaft und von dem, wie du Michael gegenüber fühlst, gefühlt hast, dich verhalten hast?
Ja, ich glaube, das weiß er schon mehr oder weniger alles, weil er war die meiste Zeit dabei und dann ja auch irgendwann im Alter, wo er Sachen mitkriegt. Also er merkt ja schon, dass wir viele Konflikte hatten. Also es war auch, als er klein war, dass er mega stark darauf reagiert hat, wenn wir uns angeschrien haben oder so. Aber wir hatten uns auch mal unterhalten quasi. Er hat dann nochmal Sachen gefragt, als wir spazieren gegangen sind vor längerer Zeit und hat dann nochmal so nach meinem Leben quasi gefragt und nach der Geschichte. Und war auch erstaunt, dass wir gar nicht so richtig zusammen waren und gar kein richtiges Paar waren und fand das ein bisschen komisch. Also er weiß schon, dass es immer irgendwie viel Distanz zwischen uns war und dass wir nicht so, wie Kinder sich das immer idealerweise vorstellen, dass die Eltern irgendwie total verliebt und glücklich und unbedingt zusammen sein wollen und sowas. Also er weiß schon, dass es zwischen uns immer schwierig und mit viel Distanz war und immer eher ein bisschen chaotisch, dass wir da so reingeschlittert sind.
Ja, okay. Das ist aber tatsächlich was, also du hast jetzt gesagt, er hat auch gefragt, da hast du ihm Sachen gesagt, aber es ist was anderes zu denken, naja, hat er mitgekriegt, dass wir uns gestritten haben.
Oder er weiß aber auch, das stört ihn immer so. Also er denkt immer, dass ich seinen Vater ablehne, weil ihn das auch stört, dass ich quasi den auf Distanz haben will und nicht mit dem. Also es war auch vorher so, dass die nicht verstanden haben, warum ich nicht mit ihm zusammenwohnen will oder so. Also genau, es war schon so, dass Kinder sich das natürlich wünschen, dass wir uns irgendwie gut verstehen und dass die mir das immer so ein bisschen zum Vorwurf gemacht haben, dass ich das nicht möchte. Aber er weiß auf jeden Fall auch, dass ich da irgendwie Distanz brauche und dass ich zu seinem Vater irgendwie Abstand haben will und mit dem nicht so viel kommuniziere.
Also genau, aber es ist was anderes, dass du... es ist was anderes, das zu sozusagen sich herzuleiten oder zu interpretieren aus eurem Verhalten, als wenn du sagst, wenn du sowas sagen würdest, wie es tut mir einfach unglaublich leid, dass ich dir nicht die Familie bieten kann, die für dich richtig wäre. Dass du dir wünschen würdest, deine Eltern sind nah und eng und zusammen und dass ich mir das aber nicht bezogen auf Michael wünsche. Weil die Beziehung zwischen mir und Michael nicht so ist, wie wir sie je brauchen. Wir passen einfach, wir gehören nicht zusammen und deswegen brauche ich mehr Distanz zu ihm und ich kann verstehen, dass das für dich total ätzend ist, weil du dir natürlich eigentlich eine Familie wünschen würdest und es tut mir leid, dass ich dir diese Familie nicht geben kann. Es ist was anderes, wirklich konkret aus deiner Haltung heraus offen anzusprechen und zu benennen, was los ist, als, naja, der kriegt das ja mit. Oder ich habe auch gesagt, ich kann das nicht mit deinem Vater, ich kann mit Michael nicht so nah sein. Das ist was anderes, als sich hinzusetzen und das wirklich anzuerkennen und anzusprechen und die Verantwortung zu übernehmen. Kannst du den Unterschied hören?
Ich höre den Unterschied, ja, das macht total viel Sinn.
Ja, genau, weil solange du das nicht machst, fühlt sich das nicht so an, als würdest du die Verantwortung übernehmen, sondern das ganze Gefüge ist total unsicher. Also es gibt keine, wenn er, also es gibt für ihn innerhalb, gemessen am Ergebnis, dass er zu einer Beratungsperson geht, und ich will damit nicht sagen, das ist schlimm, aber einfach nur gemessen am Ergebnis, dass er nicht dir oder seinem Vater genug vertraut, seine innersten Sorgen euch mitzuteilen, ist einfach ein Ausdruck davon, dass er sich mit dir und ihm und euch nicht sicher genug fühlt.
Okay.
Ne, ich kenne ihn nicht, aber gemessen am Ergebnis will er lieber mit jemand anderem sprechen als mit euch. Das heißt, da fehlt Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit. Und zwar nicht unbedingt in die Partnerschaft, sondern auch einzeln in euch als Person. Also, dass er nicht weiß, egal womit ich, was mich bedrückt und beschäftigt, wenn ich damit zu meiner Mama komme, dann, das ist egal, die ist dann stabil und standhaft und steht da. Das Gefühl hat er nicht. Sonst würde er auch mit den Dingen kommen, von denen er weiß, dass die vielleicht für dich unangenehm sind.
Okay.
Ist das verständlich, einfach ja. Rein? Ja.
Ja, es ist verständlich. Das ist natürlich nicht das, was ich mir wünsche. Also ich habe immer gedacht, dass ich jemand wäre, dem man vertraut und dass er mir alles erzählen kann. Das ist natürlich das, was man sich als Mütter auch immer wünscht, dass das Kind einem vertraut und einem alles anvertraut. Das ist natürlich eine Position, mit der ich mich nicht so gut anfreunden kann, dass er sich mir nicht öffnet.
Ja, genau. Das ist aber das, wo deine Arbeit beginnt. Die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er sich bei dir nicht sicher fühlt. Und das ist etwas, was du tatsächlich auch machen könntest. Du könntest dich mal mit ihm. Redet ihr miteinander?
Ja.
Okay, also er redet jetzt ganz normal. Er nimmt ganz normal teil. Geht er in die Schule?
Nein.
Seit wann nicht?
Ja, eigentlich seit immer, seitdem die Schule wieder angefangen hat. Also sie war ja auch relativ lange zu. Und dann so Ende Mai fing das hier in NRW wieder an, dass die Schulen wieder also Präsenzunterricht hatten. Also seitdem ist er nicht wirklich da gewesen. Also er hat das an drei einzelnen Tagen, hat er das mal versucht, aber hat das dann nicht mehr als einen Tag geschafft.
Was heißt denn, dass er hat das nicht geschafft? Was ist denn passiert?
Ja, es ging dann halt am nächsten Tag nicht mehr. Also er blockiert dann komplett. Also es geht ja meistens gar nichts mehr.
Was
also
heißt, auch, er blockiert? Schreit er rum, rennt er weg?
Ja, rumschreien teilweise auch, aber eher dann, dass er komplett dicht macht, dass er gar nicht aufsteht, auch dass er nicht aufwacht, dass er nicht spricht und sowas. Also eher so, dass dann quasi gar nichts mehr geht, dass er eher in so einer Lethargie ist.
Ja, okay. Und was machst du dann?
Mittlerweile kommt das ja nicht mehr so, weil ich ihm auch keinen Druck mehr mache. Also er hat auf Druck auch ziemlich schlecht reagiert, dann schon auch mit totaler Überforderung und mit irgendwie Aggression und da ist schon auch ganz deutlich Überforderung gezeigt. Und ich mache ihm eigentlich im Moment gar keinen Druck mehr und merke auch, dass ihm das gut tut und dass er seitdem viel entspannter ist und seitdem geht es ihm deutlich besser zu Hause. Aber es geht ihm natürlich auch nur besser, wenn man ihn quasi zu Hause in Watte packt und mit Samthandschuhen anfasst und nichts von ihm fordert. Also es geht ihm ja auch nicht so gut, dass er irgendwelche Belastungssituationen aushalten würde. Aber diese ganzen Stresssymptome, also zwischendurch war es dann schon auch sehr heftig, dass ich dann mir Sorgen gemacht habe, wenn er dann teilweise so ein bisschen apathisch war oder teilweise so Sache, wenn ich Druck gemacht habe, sich irgendwie gebissen hat in den Arm oder so. Also was macht er halt gar nicht, wenn ich ihm keinen Druck mache, nur wenn ich irgendwie Sachen von ihm verlange, die halt gerade gar nicht gehen. Und seitdem ich verstehe, okay, ich kann das nicht, ich darf das gerade nicht von ihm verlangen, er kann einfach nicht. Seitdem geht es auch, also seitdem ist es auch sehr viel entspannter. Und auch mit dem Sprechen, das ist halt, seitdem er das Medikament kriegt. Also er kriegt halt seit einem guten halben Jahr ein Antidepressivum und seitdem hat er auch nicht mehr diese Phasen, dass er lange nicht mehr spricht. Also wenn er schlecht drauf ist, mal einen Tag oder so. Oder dass er mal nach dem Aufwachen, wenn er noch total fertig ist, 1-2 Stunden nicht spricht. Aber dass diese lange Phase, das ist eigentlich weg, seitdem er das Medikament bekommt.
Okay. Eine Sache noch, die total wichtig ist, ich bin kein Arzt und ich bin kein Psychologe. Und ich bin nicht erfahren oder nicht besonders erfahren mit dieser Art von depressiven Zuständen. Einfach nur, um das einmal transparent zu sagen, ne? Das heißt, ich kann da keine medizinischen Tipps oder Ratschläge oder so geben. Die Art und Weise, wie ich da drauf gucke, ist halt aus meiner Bewusstseins-Coaching-Perspektive, die gegebenenfalls auch konträr laufen könnte zu Informationen, die jetzt ein Psychiater oder ein Psychologe oder jemand, der jetzt euch Medikamente verabreicht, sagen würde. Und ich kann das einfach nur, dass du das weißt, ne? Ich bin, habe irgendwie jetzt nicht irgendwie schon mit 20 depressiven Patienten oder deren depressiven Kindern oder so gearbeitet. Dennoch ist es, glaube ich, hilfreich, dass wir auf diese Art und Weise in die Tiefe drauf gucken, wie du dich sozusagen positionieren kannst. Weil das, was ich raushöre, ist, dass du anfängst, dein Verhalten jetzt um Nico rum zu puzzeln. Also
ja, das stimmt.
Ihn in Watte zu packen. Also du hast am Anfang gesagt, dass du das Gefühl hattest mit Michael, du hattest dann irgendwie gar keinen Raum mehr. Mhm. Und es hört sich so an, als würdest du das Gleiche mit Nico inszenieren. Gibt es da in deinem Bewusstsein Parallelen, dass die Nikos Depression anfängt, mehr und mehr Raum einzunehmen in deinem Leben und für dich weniger Raum lässt?
Ja, natürlich nimmt es einen gewissen Raum ein, aber ich nehme es nicht so wahr, dass ich mich komplett um ihn rumbaue, weil ich ja auch viele Inseln so für mich mache. Ich mache ja im Moment auch viel für mich und Sachen, die mir gut tun und gucke auch sehr nach mir. Also ich mache beides. Natürlich schaue ich sehr nach ihm, aber ich schaue auch gleichzeitig viel auf mich und ich glaube, dass ich schon sehr viel mehr in Einklang und in Integrität mit mir selber lebe als vorher. Ja. Dass ich schon auch gut fühle, was gut für mich ist und was ein guter Weg ist.
Ja, okay, das ist nur ein wichtiger Aspekt, den du einfach so ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten musst, weil deine Tendenz, weil dein System an der Stelle noch nicht ganz geheilt ist, wie bei den meisten von uns, könnte sein, dass du das gleiche Szenario kreierst auf einer anderen Bühne. Ne, es gibt einfach da ein Risiko. Hast du ihn mal gefragt, was er braucht und was er sich von dir wünscht?
Ich glaube schon, ich kann es mir jetzt so vom Wortlaut her, weiß ich nicht, aber ich habe ihn schon sehr oft gefragt, was er braucht und was ich für ihn tun kann oder was ihm helfen würde oder was auch grundsätzlich, wie es ihm geht und was ihm hilft. Aber es kommt halt meistens nicht so viel. Also ich habe auch das Gefühl, dass er zu sich selber und keinen guten Bezug hat, also dass er sich selber gar nicht gut fühlt und auch gar nicht gut einordnen kann, wie es ihm geht und was er braucht. Dass er das schon eher von außen sucht.
Habt ihr beide mal über eure Beziehung und das Elternsein und deine Beziehung zu Michael und eure, also so über das alles, über die Familiensysteme geredet?
Ich glaube nicht. Also ich kann mich jetzt auf jeden Fall an keine Situation erinnern, wo wir das ganz ausführlich und konkret gemacht haben.
Ja. Okay. Also, weil das, was mir als erstes kommt, das, ne, rein vom Ergebnis geschaut, hört er auf zu sprechen und zieht sich zurück. Mhm. Das heißt, er will sich dir nicht mitteilen. Mhm. Und gemessen an dem, was du bisher erzählt hast, will er sich vielleicht auch dir nicht öffnen, weil er dir nicht wehtun will oder weil er, ne, das ist die Tendenz, also das, was Kinder meistens machen. Sie wollen uns nicht wollen sich uns nicht zumuten. Also einige fangen an zu rebellieren, die machen dann das Gegenteil. Aber andere, und das ist auch das System, was du von dir erzählt hast, ist, sie wollen uns sich nicht zumuten und ziehen sich dann zurück. So, das bedeutet, wenn du das umdrehst, gemessen an dem Ergebnis, was du erschaffen hast in deinem Leben. Achtung, das kann sein, dass das jetzt ungemütlich ist. Ich meine das nicht vorwurfsvoll oder in irgendeiner Art und Weise wertend, sondern einfach nur vom Ergebnis geschaut. Wolltest du bisher weder hören, was er zu sagen hat, noch dass er zu viel Raum einnimmt in deinem Leben? Das ist jetzt ein bisschen harter Tobak, aber es ist wichtig zu verstehen. Deswegen klinke ich mich hier nochmal einmal kurz ein. Und zwar ist die Art und Weise, wie ich da drauf schaue, ich habe es auch ein paar Mal gesagt im Gespräch, ich gucke vom Ergebnis her, ohne zu interpretieren, ohne meine Geschichte da drauf zu tun, ohne moralisches richtig und falsch, sondern einfach vom Ergebnis her, was passiert ist in der Beziehung. Nico spricht nicht mehr mit ihr, zieht sich physisch und emotional zurück in sich und es ist mehr Distanz zwischen denen. Das heißt, gemessen am Ergebnis, wenn sie sich einfach auf den Standpunkt stellt, ich aus meiner inneren Haltung erschaffe meine Realität, will sie offensichtlich nicht hören, was er zu sagen hat, einfach weil er nicht mit ihr spricht. Will sie nicht viel Nähe zu ihm, weil er sich zurückzieht. Das ist nicht bewusst gewählt, das ist nicht, wie sie sich das wünscht, kognitiv, aber das ist die Erfahrung, die sie macht. Also es ist eine ganz neutrale Sicht einfach nur auf die Situation und sie ein bisschen provokativ formuliert, um ihr Bewusstsein in Gang zu kriegen.
Okay.
Wie hört sich das an?
Okay, ja, das muss ich gleich ein bisschen sacken lassen.
Ja. Das ist jetzt nur vom Ergebnis geschaut, was du sozusagen mit deinem Sohn, natürlich haben ganz viele andere Facetten, ne, deine Partnerschaft, wie das mit seinem Vater ist, Kind, Geschwisterkind und so, haben natürlich alle spielen eine Rolle, aber wenn wir einfach nur gucken von der Erfahrung, die du dir erschaffen hast, sind alle weg, Mann ist weg, zweiter Sohn ist weg und der da ist, der zieht sich zurück und spricht nicht mit dir.
Puh. Okay.
Was macht das mit dir, das so zu hören?
So habe ich es noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen krass.
Ja. Ja, was noch?
Ja, ist ja auch wieder so ein bisschen so eine Selbstisolation, ne? Dass ich alle irgendwie verjagt habe, damit ich alleine bin.
Ja. Wieso willst du alle verjagen?
Ich denke, was hat ja was mit Wert zu tun, dass ich, keine Ahnung, dass ich wert bin oder nicht verdiene, dass irgendjemand in meiner Nähe ist oder so. Und es ist immer das, was
das ist psychologisiert, also das ist eine Theorie, die du in deinem Kopf hast. Wieso willst du die nicht haben? Du kannst ganz konkret gucken. Wieso soll Tim bei seinem Vater leben? Wieso soll Michael 500 Kilometer weit wegziehen? Wieso soll Nico seine Klappe halten und sich besser in seinem Zimmer aufhalten? Ich sage das jetzt ganz krass, ne? Einfach, um deinen Verstand ein bisschen herauszufordern. So, wieso?
Weiß es nicht. Vielleicht, weil ich meine Ruhe haben will?
Ja,
wovor? Weil ich nicht mit ihnen konfrontiert sein will?
Womit genau willst du nicht konfrontiert sein?
Mit Konflikten? Vielleicht mit Erwartungen, Anforderungen?
Weiß ich nicht.
Ich frage ja selber nur rum.
Genau, ja. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch gerade nicht, ich überlege. Damit das irgendwer was von mir will, dass irgendwer eine Erwartung von mir hat, wie ich ja sein soll und was ich tun soll und mich in Bild presst und erwartet, dass ich so bin, wie man mich haben will und die Rolle erfülle.
Mhm. Okay. Auf jeden Fall ist das etwas, was für dich eine Baustelle ist, wo es super wertvoll wäre, reinzuschauen. Ne? Also da wirklich zu gucken. Und es ist auch interessant, dass es alles drei Männer sind, die du alle, ne, entweder du schickst sie mindestens 500 Kilometer weit weg oder sie sollen bitte in ihrem Zimmer bleiben und die Klappe halten. Ganz provokativ geäußert. Wichtig ist, ne, das ist jetzt nicht so gemeint, oh Gott, die böse Mama ist schuld daran, dass ihr Sohn depressiv geworden ist und so, darüber spreche ich überhaupt gar nicht. Wir sprechen auf einer anderen Ebene. Es geht darum, dann rauszufinden, was dein Bewusstsein produziert, um von da aus das Ganze aufzulösen. Und das heißt, das wäre auf jeden Fall, was wichtig wäre für dich, nochmal zu untersuchen, was denkst du bezogen auf Männer oder über, also auf Menschen oder Männer, wir wissen es noch nicht, aber ist schon sehr verdächtig, dass die alle auf jeden Fall weg sollen. Da müsstest du auf jeden Fall nochmal hingucken, aber ich würde trotzdem gerne bei Nico jetzt bleiben für Handlungsstrategie, damit es da konkreter bleibt. Aber das ist etwas, wo du hingucken solltest. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit Nico? Und mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass du das mal anerkennst, was bei dir los ist. Also, dass du einmal sagst, mir ist aufgefallen oder mir ist bewusst geworden, dass ich in meinem System die Tendenz habe, mich zurückzuziehen, weil ich Angst habe, dass alle Anforderungen an mich stellen, dass ich irgendwelchen Rollenbildern gerecht werden muss. Und mein Angstreflex ist tendenziell, mich zurückzuziehen, was zum Beispiel ein Grund war, warum ich damals dieses Zimmer genommen habe, weil das ist nicht richtig und ich bin da nicht stolz drauf, aber das ist ein Reflex, den ich habe, mich einfach zurückzuziehen, weil ich Angst habe vor den Anforderungen von anderen. Und dann könntest du ihn fragen oder sagen, so manchmal habe ich Angst, dass ich das weitergegeben habe an dich. Kennst du den Gedanken auch? Ihn einfach mal fragen, kennst du den Gedanken, Angst zu haben davor, dass ich oder Papa oder Tim oder die Schule oder die Welt oder deine Freunde irgendwelche Erwartungen an dich haben, die du nicht erfüllen kannst? Hast du ihn das mal gefragt?
Nein.
Ja. Und es ist besonders powerful, das zu fragen, wenn du ihm erzählst, wenn du erstmal selbst die Hüllen fallen lässt und sagst, das sind übrigens, dass du nicht von der Mutter zum, ne, von der starken Mutter zum depressiven, unfähigen Sohn sprichst, sondern wenn du sagst, so, ey, weißt du, ich selbst hab's auch nicht geschnallt. Ich habe oft so viel Angst davor, dass Menschen irgendwas von mir denken und dann halte ich am liebsten meinen Mund oder will mich unsichtbar machen oder zurückziehen. Ich kenne das so gut. Ich weiß nicht, ob ich das kenne, wie du dich fühlst, aber ich kenne diese Tendenz, mich lieber rauszuziehen aus dem Leben. Und ihn einfach mal zu fragen, hast du manchmal Angst? Und dann kannst du ihn auch, das wäre eine Sache, die super machtvoll ist. Und das Zweite, was ich dir empfehlen würde, wäre tatsächlich zu sagen, dich einmal zu entschuldigen für das, was du vermutest, was durch dein oder euer Verhalten bei ihm passiert ist. Du kannst ja sagen, ich habe da lange drüber nachgedacht, mir ist bewusst geworden, dass du in dem Moment, wo du nicht mehr weiter wusstest, wolltest du zu einer Person gehen, mit der du sprechen kannst in der Schule. Und es ist total okay, dass du das gemacht hast. Ich bin total stolz darauf, auf dich, dass du dir Hilfe geholt hast und dass du da irgendwie versucht hast, nicht jemanden an deine Seite zu holen. Das ist total super. Ich mache dir da überhaupt gar keine Vorwürfe. Es kränkt mich über alles total fein. Ich habe da aber nochmal drüber nachgedacht. Und mir ist bewusst geworden, dass du dich bei mir nicht sicher genug fühlst oder mir nicht genug vertraust, dass du zu mir kommen wolltest. Und ich wollte einfach nochmal sagen, es tut mir total leid, dass ich mich so verhalten habe dir gegenüber, vielleicht die Jahre davor, dass das sich für dich nicht sicher oder stabil oder vertrauenswürdig angefühlt hat. Das ist jetzt super machtvoll, weil wir oft denken, wir müssten uns entschuldigen und haben dann Widerstand uns zu entschuldigen und ich habe doch gar nichts gemacht und ich habe ja mein Bestes gegeben und eher rechtfertigen, also unser Verhalten oder unsere Haltung oder unsere Position zu rechtfertigen und damit weiter zu zementieren, weil wir Angst haben, im Unrecht gewesen zu sein und so verhalten zu haben, dass wir das bewirkt haben, weil wir das vermischen mit Schuld, weil wir glauben, ich will nicht schuld sein, ich bin schuld daran. Und das Spannende ist, dass auf der Ebene, auf der ich spreche oder auf der ich jetzt das gerade ihr versucht habe zu erklären, da geht es überhaupt nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass sie die Verantwortung für ihr Handeln und für ihr Muttersein übernimmt. Natürlich ist es alles hochspekulativ oder interpretativ, weil sie weiß natürlich nicht, ob das an sich die Realität ist, aber indem sie so mit ihm spricht, also sehr verantwortlich zu sagen, es tut mir leid, dass ich so war, dass du dich mit mir nicht sicher fühlen konntest, anstatt du hättest doch auch zu mir kommen können, ich wäre doch auch für dich da gewesen. Das stimmt nicht, sondern vom Ergebnis geguckt, hat sie sich so verhalten, dass er sich nicht sicher gefühlt hat mit ihr, sonst wäre er zu ihr gekommen, um mit ihr zu sprechen. Und diese Erkenntnis kann sie eben nutzen, um so mit ihm zu sprechen, dass es für ihn eine Tür potenziell zumindest weit aufmacht, zu sagen, es tut mir leid, dass ich so war, dass es für dich bei mir nicht sicher war. Und das ist ein Tool oder eine Möglichkeit, ganz grundsätzlich, wenn wir aus der Verantwortlichkeit gucken und das Schuldthema komplett außen vor lassen, um die Tür aufzumachen, um in unseren Beziehungen wieder Frieden herzustellen. Wie hört sich das an?
Das hört sich gut an.
Was macht das mit dir, wenn du das so hörst?
Ja, es ist schon so, dass das was in mir irgendwie berührt, dass ich schon merke, dass das Emotionen bei mir dann direkt irgendwie, dass sich das gut anfühlt und dass sich, glaube ich, dadurch auch einiges löst.
Was für Gefühle kommen bei dir da hoch, wenn du dahin fühlst?
Sagen so eine Mischung mit Traurigkeit, vielleicht so ein bisschen Schuldgefühle, Schmerz. Ich habe das Gefühl, dass es schon Dinge lösen und heilen kann, wenn wir darüber sprechen.
Ja. Das ist total wichtig, genau das, wenn du sagst, es ist irgendwie Schuldgefühle, Schmerz, das ist, also die Schuldgefühle sind der Grund, warum man nicht mit ihr spricht. Der Schmerz ist gut zu fühlen, weil der Schmerz zeigt die Wunde, die bei dir dahinter liegt. Weil wir machen halt alle Fehler, wir können es nicht perfekt machen, aber du kannst zu jedem Zeitpunkt zu ihm mehr Nähe und Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das geht aber nicht, indem du ihn in Watte packst. Das geht nicht, indem du dich immer weiter zurückziehst und ihn einfach die ganze Zeit machen lässt und selber quasi unsichtbar wirst. Damit erreichst du ihn nicht. Damit beförderst du ich will damit nicht sagen, das ist falsch, das ist es sicherlich nicht. Ich will damit nur sagen, damit, wenn du dich dauerhaft so verhältst, dann unterstützt du seinen Rückzug. Und ich meine damit auch nicht, du sollst das Gegenteil tun, was du gesagt hast, ihm irgendwie Druck machen und sagen, so jetzt geh aber mal in die Schule, jetzt mach das aber mal. Darum geht's auch nicht, sondern es geht darum, wirklich dich nackig zu machen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, so dass du ihn überhaupt erstmal erreichen kannst. Und es ist wichtig, das nicht zu tun in der Absicht, ihn zu erreichen, was schwierig ist, sondern das einfach zu tun in der Absicht, dich zu zeigen, wie du bist und ihm eine Tür aufzumachen zu dir. Und du hast keinen Einfluss darauf, ob er durchgeht oder nicht. Du hast keinen Einfluss darauf, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist immer wieder ein Angebot zu machen. Immer wieder ein Angebot zu machen. Immer wieder ein Angebot zu machen. Und auch, und das ist tatsächlich super wichtig, auch zu sagen, stopp. Weil gerade, und ich kenne mich mit Depressionen nicht gut aus, aber gerade mit, ich sag mal, Krankheiten wie Depression oder es ist viel auch in Familien, wo Kinder sind jetzt mit Magersucht oder Drogenprobleme oder so, ist das Verhältnis, das Verhalten der Kinder hochgradig manipulativ bezogen auf das Verhalten der Eltern. Also die wollen durch ihr Verhalten auch die Eltern manipulieren. Und zwar nicht vorsätzlich. Das machen die nicht. Oh cool, er sagt jetzt nicht, oh cool, ich ziehe mich mal jetzt zurück, weil dann und sag, oh, ich, das macht mir aber so einen Druck, wenn Papa mich anruft, dann macht sie das. Das macht er nicht vorsätzlich, ne? Und dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass deren Verhalten auch, und ich weiß, ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster, und wenn jetzt irgendwelche Leute, die selber depressiv, so depressiver, die werden wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, das ist auch okay. Es ist wichtig, trotzdem meiner Meinung nach, den Subtext mit zu verstehen. Eine Depression ist eine Krankheit und es ist schrecklich und es muss irgendwie auch medizinisch behandelt werden. Und wenn man aber unter der Wasseroberfläche guckt, hat das auch eine Botschaft an die Umwelt. Und wenn du einfach die ganze Zeit mitspielst mit der Botschaft, also die einfach aufnimmst, sagst, alles klar, dann verhalte ich mich halt so, dann förderst du auch das Drinbleiben in dem System. Das ist nachvollziehbar?
Ja, das ist nachvollziehbar.
Ja. Das ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen, auch wenn das wahnsinnig tief geht und super komplex ist und noch viel schwerer umzusetzen ist im Leben tatsächlich. Aber gerade, viele von uns stecken in Abhängigkeitsverhältnissen. Das eine ist zum Beispiel, was ich jetzt gerade sagte, mit Kindern, die Essstörungen haben oder drogenabhängig sind oder auch sowas wie Depression, also irgendwie schwer, ich sag mal, psychisch im Ungleichgewicht sind. Aber auch, wenn wir Partner haben oder Freunde oder Eltern, also Menschen, mit denen wir in engeren Beziehungen stehen, passiert tatsächlich genau das Gleiche. Also wir müssen erstens bewusst machen, wir haben diese Menschen nicht ohne Grund in unserem Leben. Und zweitens, dass wir befinden uns in einem sehr manipulativen gegenseitigen Verhältnis. Und es ist tatsächlich, so schwer das zu verstehen ist und auch so sehr das oft gegen unseren inneren Impuls geht, nicht förderlich, sich der in Anführungsstrichen Manipulation, das ist ein fieses Wort und das machen diejenigen nicht bewusst. Und dennoch ist es manipulativ, also sozusagen uns mit der Manipulation mitzuspielen, sondern es gilt trotzdem immer wieder zurückzutreten und bei mir zu gucken, was ist mit mir in Integrität und ist das für mich stimmig? Und dann dennoch mir auch zu erlauben, Grenzen zu setzen, auch wenn das herausfordernd ist und sich oft auch fies anfühlt. Also ist deine Aufgabe meiner Meinung nach, Angebote zu machen, so wie ich das jetzt gerade dargestellt habe. Das heißt, zu ihm zu gehen, einfach nochmal zu sagen, so, es tut mir total leid. Und gibt es auch dann nochmal, als die Stufe 3 wäre dann zu sagen nochmal, ich würde gerne mal von dir alles hören, was dir an mir, an unserer Familie, an meinem Verhältnis zu deinem Vater, an dem, wie das die letzten Jahre war, nicht gefällt. Du darfst alles sagen. Sag mir einfach alles, was du scheiße findest, alle Vorwürfe, alles Schreckliche, alles, was dich verletzt hat, alles, was dir Angst gemacht hat, alles, was für dich Unsicherheit produziert hat. Weil ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht und es tut mir wahnsinnig leid und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, sprich das einfach alles mal aus. Das darf sein, das darf für dich schmerzhaft gewesen sein, das darf anstrengend gewesen sein, das darf furchtbar gewesen sein. Und dann wäre deine Aufgabe, alles einfach reinzulassen in dein Herz. Ohne Rechtfertigung, ohne Erklärung, ohne irgendwas. Und er wird erst anfangen zu sprechen, wenn du wirklich bereit bist, das auch zu hören. Also du kannst an seine Bereitschaft, dir die Wahrheit zu sagen, messen, ob du bereit bist, die Wahrheit zu hören.
Gut. Dann habe ich jetzt ein paar Aufgaben.
Da hast du jetzt ein paar Aufgaben. Ja. Weil die, das ist sozusagen ein klassisches Verstrickungsmuster, das irgendwie, das gibt's ja auch in diversen Partnerschaften, dass dann, ne, er redet nie mit mir. Warum willst du denn nicht hören, was er zu sagen hat? Also, was ist das, was du nicht hören willst, was er tatsächlich zu sagen hat? Das wäre nochmal eine spannende Frage. Was willst du von Nico nicht hören? mal hin. Oder antworte mal. Was würdest du sagen? Was willst du von Nico nicht hören?
Ich weiß es nicht. Vielleicht Kritik oder Vorwürfe?
Möglich, ja, ja. Kann sein.
Vielleicht auch damals, als er aufgehört hat zu sprechen, nicht, dass ihm die Situation nicht gefällt, weil ich halt keine andere Lösung gesehen habe, weil ich dachte, es muss so sein, weil es keine andere Lösung gibt.
Ja. Ja. Kann gut sein. Soll er lieber den Mund halten, dann kann ich weitermachen wie bisher. Und das ist nicht verwerflich, es ist nicht schlimm, es ist nicht böse. Es ist noch nicht mal einzuordnen als Fehler, sondern es ist einfach das, was du damals, es war sozusagen deine Überlebensstrategie und es hatte diese Konsequenzen. Mhm. Und dennoch stehst du jetzt an einem anderen Punkt und hast vielleicht die Kapazität, neu da drauf zu schauen. Und das Schöne an Fehlern, die wir gemacht haben oder an Lücken, die wir aufgerissen haben in solchen Beziehungen, ist, dass es immer die Möglichkeit gibt, diese Lücken wieder zu schließen. Das heißt nicht, dass er auch bereit ist, die Lücke zu schließen, aber für dich, du kannst die Lücke sozusagen für dich in deinem System schließen. Das geht aber eben nur, indem du anfängst, die Verantwortung für dein Verhalten zu nehmen, zu sagen, so, ich weiß, dass das für dich scheiße war, dass ich gegangen bin. Ich weiß, dass du was anderes gebraucht hättest. Ich weiß auch, dass du dich nicht sicher genug bei mir fühlst, um mir bestimmte Dinge zu sagen, weil sonst würdest du das tun. Und das ist okay, ich mache dir keine Vorwürfe. Es ist okay, dass das so ist. Weil das ist auf meinem Mist gewachsen, dass ich mich nicht so verhalten habe, dass du dich bei mir sicher fühlst. Also da wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Zu sagen, so, du sprichst nicht mit mir, weil du dich nicht sicher fühlst bei mir, aber das ist nicht deine Schuld oder deine Verantwortung, sondern es wäre meine Verantwortung gewesen als Mutter, so mit dir zu sein, dass du mit allem, was bei dir ist, dich sicher fühlst und zu mir gekommen bist. Und das war nicht der Fall. Das heißt, ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Sag mir gerne mal was. Willst du es hören? Mal ganz ehrlich.
Ich dachte gerade, dass von ihm wahrscheinlich eher nichts kommt oder sowas, ich weiß nicht, und dachte dann, dass es eigentlich egal, was von ihm kommt, was am wichtigsten ist, dass ich es ausspreche und dass ich es ernst meine und dass dann eigentlich fast egal ist, was von ihm zurückkommt, weil meine Botschaft ja eigentlich das Wichtige ist und nicht, was dann zurückkommt.
Ja, genau. Wobei du dennoch an seinem Verhalten messen kannst, ob deine Botschaft tatsächlich die Botschaft war, die du formuliert hast oder die Botschaft war, die du gesendet hast. Also, ne, was ich eben meinte, du kannst an seiner Bereitschaft zu sprechen sehen, ob du hören willst, was er zu sagen hat.
Okay.
Und dennoch kannst du sein Verhalten nicht manipulieren, beschleunigen, verändern. Er kann erst sprechen, wenn es sich für ihn stimmig anfühlt, und es wird sich erst für ihn stimmig anfühlen, wenn er sich bei dir sicher fühlt. Wichtig ist nur zu verstehen, dass du das nicht, also er wird sich nicht sicher fühlen, wenn du ihn in Watte packst. Also das ist nicht das, was Sicherheit kreiert. Das, was Sicherheit kreiert, ist, dass du ehrlich bist mit ihm. Weil ihn in Watte zu packen, und ich sage nicht damit, dass das falsch ist, was ich nur damit, also das wird oft falsch verstanden. Weil du bewegst dich zwischen, okay, ich will ihm keinen Druck machen, deswegen packe ich ihn in Watte. Aber das ist sozusagen das Beziehungsspiel. Damit befindest du dich immer noch auf dem Spielfeld. Wir verhalten uns zur Depression. Du begegnest ihm nicht als du. Und du begegnest ihm nicht als das, was er ist.
Ah, jetzt verstehe ich's, ja.
Und die Depression und wie ihr euch auf dem Spielfeld verhaltet, ist nur ein, das ist, da seid ihr, ich sag mal, schon vom Pferd gefallen. Das heißt nicht, dass nicht, das heißt, die Geschichte, die falsch abgebogene Geschichte mit der Depression und wie du dich dazu verhältst, da seid ihr nur am Status quo erhalten, sozusagen. Also da befindest du dich nicht auf dem Spielfeld, eine Veränderung zu bewirken. Das heißt, die kann nur auf einer tieferen Beziehungsebene passieren. Macht Sinn?
Ja. Macht ganz viel Sinn.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, fängst du damit erstmal an. weil das ist, glaube ich, aktuell das Wichtigste, dass du da eine Handlungsstrategie hast, um überhaupt vielleicht eine Tür zu öffnen zwischen euch, dass sich was verändern kann. Und dennoch sind die Baustellen einmal zu gucken, wieso willst du eigentlich Menschen oder sogar Männer raushaben aus deinem Leben, was an denen so schlimm ist, dass die entweder gehen sollen oder wenn sie bleiben, aber dann bitte in ihrem Zimmer und ohne zu sprechen, was das sozusagen für einen Ursprung hat. Das ist nochmal tiefer zu gucken in deinem Thema. Das ist auch super wichtig. Aber trotzdem geht's jetzt erstmal darum, dass du anfängst, dich mit Nico anders zu beschäftigen. Macht Sinn?
Ja, definitiv.
Okay.
Total hilfreich. Also auch das mit den Männern war auch ein Verdacht, den ich schon hatte, schon aus meiner Biografie und meiner Familiengeschichte. Aber das ist ein anderes großes Thema.
Ja, ja. Ja, und das ist wichtig anzuschauen. Und doch ist es jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, ad hoc auch was tun zu können. Ja. Vielen Dank, Christina. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke dafür, die Bereitschaft zu haben, die Verantwortung zu übernehmen. There's a lot work to do.
Ja, allerdings. Aber vielen Dank. Also ich habe jetzt ja Aufgaben und Handlungsanweisungen. Und
ja.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es unglaublich hilfreich.
Sehr schön. Du bist ja auch in der Homebase.
Ja.
Wenn du magst, teile dich super gerne damit. Es ist einfach total schön, da auch weiter in den Austausch zu gehen. Da kannst du auch noch mehr Support kriegen. Gerade wenn das Interview veröffentlicht wird oder wurde, kannst du einfach auch da reingehen und mit in den Austausch gehen, weil dann weißt du, die anderen haben das auch gehört und dann kannst du da vielleicht für dich auch noch tiefer reintauchen. Ja?
Ja.
Danke dir.
Danke sehr.
Alles Gute für euch. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe sehr, 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 dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge. Es ist einfach so unglaublich verrückt, wie viele Dinge in unserem Kopf passieren, von denen wir nichts mitbekommen und uns dann auf eine Art und Weise verhalten, als wären wir ferngesteuert. Aber die gute Nachricht ist, dass wir jederzeit Verantwortung übernehmen können, jederzeit Lücken, die wir selbst kreiert haben, vollständig machen können, wieder schließen können und im Grunde so wie neu starten können in der Beziehung oder die Beziehung zumindest auf eine neue Ebene heben. Deswegen ist die Hoffnung nicht verloren, sondern ganz im Gegenteil. Es ist zwar ein herausfordernder, in Teilen schmerzhafter Prozess, sich selbst die Wahrheit einzugestehen, bezogen auf das, was wir tun oder unterlassen haben in der Vergangenheit. Und wir haben garantiert Dinge getan, die für uns oder auch andere nicht optimal waren. Aber wir können eben die Wogen glätten bzw. die Lücken schließen, um eine neue Qualität an Beziehungen und mit uns selbst in unserem Leben zu kreieren. Das ist harte Arbeit, I know, für mich auch, aber es ist der einzige Weg meiner Erfahrung nach, um wirklich mich zu befreien von dem Scheiß der Vergangenheit. In diesem Sinne, teil diese Folge super gerne, weil ich finde diesen Content so wertvoll mit Menschen, von denen du glaubst, dass es für die wertvoll sein könnte. Vielleicht kennst du jemanden, der auch in der Herausforderung steckt, ein Kind hat mit Depressionen oder anderen Schwierigkeiten und du denkst, es könnte einfach wertvoll sein, da mal reinzuhören, um die Perspektive zu ändern, um die Beziehung zu deren Kindern zu verändern oder ganz generell, wenn du glaubst, das könnte spannend sein für andere Menschen, teil das mit denen, teil es gerne auf Instagram, wenn du magst. Für mich ist das super, super wertvoll, wenn wir einfach gemeinsam damit die Welt ein Stückchen besser machen können. Dann nochmal ein kleiner Reminder, wenn du Bock hast auf die Coaching-Ausbildung oder dich das interessiert oder du das spannend findest, coachen zu lernen, so wie ich das mache, dann komm doch gerne zum Info-Webinar zur Ausbildung, die im Mai startet. Und das Webinar ist am 31. Mai. Alle Infos auf ichgold.de/Ausbildungsinfo oder über den Link in den Shownotes. Genau, ich freue mich von dir zu hören. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat auf Instagram, per E-Mail, in den DMs oder PNs oder wo auch immer. Ich hoffe, es geht dir gut. Pass auf dich auf und wir hören uns in Donnerstag schon wieder. Bis ganz bald, deine Dana.